Leider ist die Predigt geklaut worden. Sie nimmt auf, sie zeigt an, dass sie aufgenommen ist und ich bin zu Hause, will sie runterladen, 0 Kilobyte, leer. Schon zigte Mal, ich verstehe das nicht, es macht keinen Sinn, Semi kontrolliert alles 3-mal, 5-mal, 10-mal und trotzdem ist die Aufnahme leer. Und letzte Woche habe ich echt gedacht, die würde ich mir gerne auch selber nochmal anhören. Also es ist immer das Gleiche. Können wir nur reinbeten, oder? Was anderes haben wir nicht. Wow, Halleluja, Gott ist gut, er ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke noch von mir und vom Sammy für das Geburtstagsgeschenk letzte Woche. Wir haben uns riesig gefreut für unser Budget für den Amerika-Urlaub. In ein paar Wochen ist es ja schon soweit, nächsten Monat fliegen wir. Und ich freue mich schon riesig drauf. Ich glaube, wir haben schon wieder ein paar Appointments, ein paar Dates von Gott, wo wir Leute treffen und denen dienen dürfen, so wie letztes Jahr auch. Und ich bin mal gespannt. Ich habe so einen Eindruck, dass es das letzte Mal ist, wo ich fliege in meinem Leben, weil ich glaube, es kommen große Veränderungen. Und ich hoffe, ich irre mich, Leute. Ich hoffe, ich irre mich. Wir haben nochmal einen Zeitaufschub bekommen durch Präsident Trump. Die haben viele schlimme Dinge geplant. Die werden dieses Jahr schon gekommen. Die nächste Pandemie, das nächste Flugverbot und so weiter mit allem, was dazuhängt. Und ich habe den Eindruck, durch Präsident Trump ist nochmal ein 4-jähriger Aufschub gekommen. Vielleicht auch länger, ich weiß es nicht. Aber ich spüre die Zeichen der Zeit. Und deswegen habe ich auch nochmal gesagt, zur Bärbel, dann fliegen wir dieses Jahr nochmal. Und ich hoffe, das wird ein Segen. Amen. Ich hoffe nicht nur, ich weiß es, wird eine gute Zeit werden. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Wir wissen, wir sind in einer verrückten Zeit. Ihr wisst es, oder? Könnt ihr euch daran erinnern, dass ich euch vor 2 Jahren, glaube ich, was gesagt habe, dass in England ein Gesetz in Bearbeitung ist, dass man nicht mehr das Evangelium predigen darf. Im Mai ist es beschlossen worden, das Gesetz ist jetzt durch, jetzt habe ich sogar noch eine Information bekommen, das Gesetz geht sogar so weit, dass wenn sie denken, dass du stille betest, dürfen sie dich verhaften. Das müsst ihr euch mal vorstellen, in England, wir reden nicht von Saudi-Arabien oder vom Iran, wir reden von England. Und bei uns wird es auch kommen, also die Christenverfolgung nimmt zu, das Evangelium wird nicht mehr lange gepredigt werden dürfen. Und ich bin auch sicher, dass dein Eigentum beschlagnahmt wird, inwieweit wir das erleben werden. Du kannst nicht mehr kaufen und verkaufen, wenn wir den Antichrist erleben, aber ich weiß eins, Gott, der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und ich habe keinerlei Angst und ich bin so froh, dass ich keinerlei Angst habe. Weil das ist ein Produkt des Glaubens, es ist eine Frucht des Glaubens über Jahre hinweg. Und ich habe euch immer und immer wieder gesagt, arbeitet an eurem Glauben, kämpft an eurem Glauben. Nichts ist so umkämpft wie euer Glauben, stimmt's? Und euer Pillepalle-Leben, euer täglicher Mist, ich bin ganz frech heute Morgen, euer täglicher Mist, der euch ablenken soll vom Beten, vom Bibellesen, vom Glauben, vom selber Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Das wird bald so unwichtig werden, wenn der Druck von außen kommt, wenn die Christenverfolgung auch in Europa eintrifft, dann werdet ihr froh sein für jeden Tag, wo ihr im Gottesdienst wart, für jede Stunde, wo ihr das Wort Gottes gehört habt, für jeden Samen, der in euer Herz gefallen ist. Und viele begreifen das nicht. Ja, viele begreifen es nicht. Noah baute 120 Jahre an der Arche. 120 Jahre haben sie ihn ausgelacht. 120 Jahre haben sie Witze gemacht, warum man ein Boot auf dem Trockenen baut. Und auch du bist heute Morgen hier und es ehrt dich, ja, es belohnt dich auch, dass du da bist und treu im Wort bleibst. Alles andere. Wir werden sehen, dass es die Hälfte der Christen weghaut. Die Hälfte der Christen wird es weghauen. Ich habe es nicht erfunden, Leute. Und ich wünsche es mir nicht, aber es sind 10 Jungfrauen. 10 Jungfrauen. Es heißt nicht 10 Schlampen oder 5 Schlampen, 5 Jungfrauen. Es heißt 10 Jungfrauen, die dem Herrn geweiht sind. 5 davon klug, 5 töricht. Und in den Törichten geht das Öl aus für die Lampe. Was ist die Lampe? Das Wort Gottes. Ihnen geht das Öl aus fürs Wort Gottes. Ihnen geht der Glauben aus fürs Wort Gottes. Ihnen geht der Heilige Geist aus fürs Wort Gottes. Leute, das ist heftig. Die Diagnose, die Prognose ist heftig, stimmt's? Wenn du in die Christenheit schaust, so viele drehen sich um ihren Alltag, um ihren Mist. Da haben sie ein Wehwehchen und da hat der Nachbar wieder blöd geguckt. Leute, ich habe das auch in meinem Leben. Aber ist es das, um was es geht? Nein, darum geht's nicht. Darum geht's wirklich nicht. Sondern es geht darum, dass wir vorbereitet sind. Denn Jesus wird zu einer Stunde kommen, wo wir nicht damit rechnen. Als Noah die Tür der Arche schloss, haben sie nicht damit gerechnet. Und wir sind noch in einer Zeit, wo wir noch anbeten dürfen, wo wir noch singen dürfen, wo wir noch frei sein dürfen. Aber es wird sich sehr bald ändern. Ich hoffe, dass ich nichts davon erlebe. Ich wünsche mir es. Ich wünsche mir es für dich. Ich wünsche mir es für mich. Aber wenn wir es erleben, dann wird Gott uns durchtragen. Er wird uns durchtragen. Ich habe vor 6, 7 Jahren angefangen, glaube ich, euch zu predigen. Habt keine Angst, wenn sie euch die Köpfe abschneiden. Glaubt ihr, dass das Fantasy ist? Glaubt ihr, dass das irgendwo im Nahen Osten ist? Die ersten Christen sind in der Arena der Römer umgebracht worden, bei lebendigem Leibe verbrannt. Fast alle Apostel haben einen gewaltsamen Tod. Jakobus, glaube ich, war es, wo sie im heißen Öl gekocht haben. Petrus auf den Kopf gekreuzigt, die anderen gekreuzigt, Thomas umgebracht, gesteinigt, mit Speeren durchstochen. Die haben kein schönes Ende gehabt. Wir sind noch nicht aufgewacht, oder? Ihr möchtet euch keine Angst machen, ihr möchtet euren Glauben stärken. Ihr möchtet, dass ihr wisst, dass ihr wisst, dass ihr wisst, egal was da kommt, ich bleibe stehen. Amen. Ich bleibe stehen, egal was kommt. Philipper 3 ab Vers 12. Philipper 3 ab Vers 12. Erstmal in Luther den ersten Vers und dann gehen wir in neue Genfer. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, sagt hier Paulus. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Wow. Der Mann, der 2/3 des Neuen Testaments geschrieben hat, sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Nicht, dass ich schon vollkommen sei. Ich jage immer aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich was? Von Christus ergriffen bin. Er sagt, ich bin von Christus ergriffen. Christus hat nach mir gegriffen. Christus hat mich ergriffen. Christus hat seinen Griff nach mir ausgestreckt und hält mich fest. Das nimmt den Druck raus. Christus hat mich ergriffen. Amen. Dich auch? Und er sagt, ich habe es noch nicht alles ergriffen. Ich habe noch nicht alles verstanden. Ich bin noch nicht am Punkt, wo ich sage, tschakka, ich habe es begriffen. Tschakka, alles ist mir klar. Nein, noch nicht. Ich jage ihm aber nach. Leute, das ist eine Entscheidung. Ich jage ihm nach, ich jage ihm nach, ich jage ihm nach. Das geht nicht so gelangweilt und ja, vielleicht komme ich am Sonntag oder nicht oder irgendwie, sondern ich jage ihm nach, ich bleib dran. Wenn ich etwas jage, darf ich es auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Sonst ist die Jagd zu Ende. Ich muss dranbleiben. Warum? Weil er weiß, Christus hat ihn ergriffen. Er ist von Christus ergriffen. Deswegen hat er sich entschieden, nachzujagen. Halleluja, jetzt gehen wir in neue Genfer. Aber ich fand dieses Wort ergreifen so stark. Und das habe ich euch heute Morgen auch bekennen lassen. Und er sagt, es ist also nicht so, ich warte kurz, bis dran ist, dass ich das alles schon erreicht hätte. Es ist etwa nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte. Du auch nicht. Halleluja, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und ich schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Du auch? Lass uns mal bekennen. Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Wir dürfen uns nicht mehr ablenken lassen. Wir leben noch in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Alle Dinge, die in deinem Leben dir mehr Zeit kosten als Christus, sind Ablenkungen. Denk drüber nach. Das können deine Kinder sein, dein Mann sein, deine Familie sein. Und ich sage nicht, die sind unwichtig, die sind wichtig. Aber wenn das dich mehr beschäftigt und mehr in Sorge treibt oder im Nachdenken oder im drüber Sinnen und so weiter, sind es Ablenkungen. Es zieht dich weg von Christus. Leute, wenn die Verfolgung losgeht, nochmal, ich hoffe, wir erleben es nicht, aber wenn die Verfolgung losgeht, kann dein Mann dich nicht retten, können deine Kinder dich nicht retten, können deine Nachbarn dich nicht retten, dein Geld auf der Bank kann dich nicht freikaufen, weil es wird beschlagnahmt, du wirst keinen Cent mehr haben. Die drücken auf den Knopf und dann hast du null auf dem Konto. Dein Haus gehört dir nicht mehr, dein Besitz gehört dir nicht mehr, dein Gold. Ist das Fantasy oder war das schon mal? Den ersten Christen wurde alles weggenommen. Alles. Und ich glaube, dass das gut ist, dass wir erkennen, wow, aber der Schatz in mir, den kann mir niemand rauben. Und wenn du den Schatz hast und die Freude über diesen Schatz in dir, ist dir völlig egal, was sie rauben können. Völlig egal. Christus hat am Kreuz nicht geweint, weil sie seinen schönen Armani-Anzug weggenommen haben. War das ein Armani-Anzug aus der Zeit? Ja. Der war so kostbar, dass die Römer gesagt haben, hey, das zerreißen wir nicht, das ist so toll. Lass uns drüber losen. Jeder wollte diesen Anzug haben. Ich nenne es einfach mal so. Jesus weinte nicht am Kreuz für das. Er weinte um der Menschen willen. Und der Teufel, der liebt es, dich in dem größten Moment des Schmerzes dir auch noch deine Lieben zu schicken. Wie Maria, die dann unten steht und weint mit den anderen. Und seine ganzen Geschwister waren da und haben alle geweint. Oh, der große Bruder stirbt am Kreuz. Oh, ist das schlimm. Das war für Jesus nochmal schlimm. Aber er weinte nicht, weil sie weinen, sondern er weinte, weil sie nicht verstanden, dass es so sein muss. Wenn du weißt, es muss etwas sein, weil Gott es so will, weinst du nicht um der Situation willen, sondern du weinst um derer willen, die die Situation nicht verstehen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Nicht, dass ich das Ziel schon erreicht hätte oder am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Welchen Dingen? Die Dinge des Glaubens, nicht die Dinge dieser Welt. Alles, was du hier siehst, wird vergehen. Das ganze Universum, die Sterne, die Milchstraße, alles wird vergehen. Im großen Feuer wird es verbrennen. Nichts bleibt übrig von dem, was Menschen je gebaut haben. Und wie sind sie alle hinterher, ihrem Haus, ihrem Auto, ihrem Boot? Wie sie sich feiern und wie sie sich gegenseitig rühmen und so weiter. Nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat, und jetzt kommt der Schlüssel, das ist der Schlüssel. Wenn Jesus Christus nicht von dir Besitz ergriffen hat, ich sage nicht, dass du bekehrt bist, das sind viele. Ich rede davon, dass Christus von dir Besitz ergriffen hat, dass dein Herz so brennt für Jesus, dass dir das alles egal geworden ist. Verstanden? Nur dann, wenn das passiert ist, kannst du von ganzem Herzen den Dingen des Reiches Gottes nachjagen. Leute, heute Morgen hat mir der Heilige Geist einen Satz gesagt, der beschäftigt mich schon den ganzen Morgen. Dieses Leben, hör mir gut zu, dieses Leben ist ein Aneinanderketten von Enttäuschungen. Dieses Leben ist voller Enttäuschungen. Ja oder nein? Permanente Enttäuschungen. Menschen enttäuschen dich, Umstände enttäuschen dich, deine Vergangenheit enttäuscht dich, deine Gegenwart, deine Zukunft, dein Arbeitgeber. Es sind ständig Enttäuschungen. Du willst dir irgendwas erarbeiten, es geht kaputt, du sparst dir Geld für den Urlaub, die Waschmaschine verreckt, das Geld ist weg. Es sind permanente, von Pillepalle bis zu mega großen Dingen. Leute, vielleicht mit denen du gedacht hast, wow, mit denen werde ich alt und die sterben. Eine Enttäuschung an der anderen. 15 Jahre kämpfe ich jetzt hier, 15 Jahre. Wenn ich drauf schauen würde, was Menschen versprochen haben, sie haben gesagt, sie kommen, sie kamen nicht mehr. Sie haben gesagt, sie glauben, sie glaubten nicht mehr. Sie haben gesagt, sie geben was, sie gaben nichts. Es ist eine Aneinanderkettung von Enttäuschungen der letzten 15 Jahre. Und immer wieder werde ich gefragt, wie hältst du das aus? Ich halte gar nichts aus. Wenn es nach mir ging, wäre ich schon längst weg. Dieses Leben ist eine permanente Aneinanderkettung von Enttäuschungen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Gott sei Dank haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst bitter und dann ist jede Enttäuschung wie Säure in deinem Leben, die noch ein Stück von dir wegfrisst. Und noch ein Stück von dir wegfrisst. Von deiner Freude, von deiner Hoffnung, von deinem Leben, von deinem Ich. Leute, die in der Welt sind, die gehen immer mehr kaputt. Je älter die werden, desto weniger ist von denen übrig. Weil die haben alles auf der Strecke gelassen. Wie wenn immer ein Stück von ihrer Seele mehr abbröckelt und zum Schluss ist nichts mehr übrig. Oder du sagst, ja, es ist, wie es ist hart, aber ich lebe in Christus, Christus lebt in mir und ich gehe nicht von Enttäuschung zu Enttäuschung, sondern ich überwinde. Und ich jage dem Ziel nach. Leute, das ist eine Entscheidung, ob du einem Ziel nachjagst oder dich ständig umdrehst und sagst, das war hart, das war hart, das war hart. Interessant ist, wenn man im Altenheim ist, meine Schwester arbeitet da lang, meine Mutter auch. Und wenn ich sie mal besucht habe, kommst du zwangsläufig mit alten Leuten ins Gespräch. Die erzählen immer von früher. Und dann kommt immer der Spruch, früher war alles besser. Und dann fragst du, was war denn genau besser? Die erzählen ja nur von den schlimmen Sachen, vom Krieg und dies und das. Und wo ich mir denke, Wahnsinn, sie werden gelebt von dem, was sie erlebt haben. Und das lebt sie ihr Leben lang. Sie kommen nicht an irgendein Ziel, weil sie ständig nach hinten schauen. Christus hat mir mal ein Bild gegeben und gesagt, Thomas, schau auf dich. Dann gucke ich so an mir runter, sagt, jetzt lauf nach vorne. Geht nicht. Wenn ich auf mich schaue, wo soll ich hinlaufen? Ich komme nirgends an. Ich kann nur ganz langsam laufen, weil ich sehe Meter vor mir, mehr sehe ich nicht. Und da kann ich nicht jagen, rennen, laufen. Nein, ich trippel rum, meistens auf der Stelle, weil ich nicht vorwärts komme, weil ich auf mich schaue. Und das ist der Trick vom Teufel. Wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Leute komisch sind. Man fragt sich, was noch los ist. Wenn ich hierher fahre nach Heidelberg über den Gaiberg, da fahren die ganz oft mit 35 km/h über den Berg. Ich krieg Tiere mit Flügeln kriege ich manchmal. Und mir fallen noch schlimmere Tiere ein, die würde ich gerne aus dem Fenster schreien. Ich verstehe das nicht mehr, was hier los ist. Was ist mit den Leuten los? Ganz seltsam, Bärbel, was die alles erlebt in der Arbeit. Unfassbar. Du denkst, die Menschheit verblödet total. Ja, es ist logisch. Wir leben in einer Zeit, wo die Mächte der Finsternis immer mehr zunehmen. Und auch wir müssen aufpassen, dass die Enttäuschungen in unserem Leben uns nicht übernehmen. Nochmal, was ist Enttäuschung? Wer weiß es noch? Frei werden von Täuschung. Das ist dasselbe wie Entgiftung. Was ist bei der Entgiftung? Du wirst frei von Gift. Bei der Enttäuschung wirst du frei von Täuschung. Im Deutschen ist es ein Negativwort. Es ist negativ behaftet, Enttäuschung. Enttäuschung ist aber eine gute Sache. Wenn dich ein Mensch enttäuscht, dann darfst du wissen, wow, es war ein Schwätzer. Es war einer, der sein Wort nicht hält. Und wir gehen von Enttäuschung zu Enttäuschung. Eine permanente Aneinanderkettung. Und du darfst wissen, die Bibel sagt in Sprüche 5, verflucht ist der Mensch, der Fleisch für seinen Arm hält. Es gibt einen Fluch für Menschen, die auf Menschen vertrauen. Wie viele Menschen vertrauen auf Menschen? Fast alle. Wir auch manchmal, gell? Sei froh, wenn du einen Freund in deinem Leben hast. Ein Freund ist wertvoller als 10, die sich Freunde nennen. Und dann, wenn der Druck kommt, wenn die Schwierigkeit kommt, dann siehst du, ob er wirklich dein Freund ist. Wenn er anfängt zu riechen, dass du Mundgeruch hast, dass du nach Schweiß stinkst, ich bring's mal auf den menschlichen Nenner, und er immer noch dein Freund sein will, dann merkst du, wow, der meint es echt. Im Geist ist es auch so. Wenn es dir nicht gut geht und du spürst, der ist für mich da, die ist für mich da, wir beten miteinander, wir kämpfen die Sache durch, dann merkst du, wow, das ist ein Freund. Wenn es dir gut geht, brauchst du keine Freunde. Aber das Tolle ist, dass Christus immer dein Freund ist. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Und er wird dich niemals enttäuschen. Wenn du deine Hoffnung auf Menschen setzt, die werden dich immer enttäuschen. Immer. Aber Christus wird dich nie enttäuschen. Und Paulus sagt es nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder dass ich alles schon verstanden oder erreicht hätte. Ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Ich auch, du auch. Wollen wir ans Ziel kommen? Das Ziel heißt nicht Thomas Bauer, Church at the River, Deutschland, USA oder irgendwas. Das Ziel heißt Jesus Christus. Und das bleibt das Ziel. Jesus Christus bleibt das Ziel. Halleluja. Nächster Vers, 13. Jetzt sind wir schon, halt 14. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Wo investierst du deine Kraft? Wo investierst du deine Kraft? Ganz oft höre ich den Spruch, ich habe keine Kraft mehr. Die Telefonate, die ich unter der Woche führe, ist immer negativ. Die Leute rufen mich nur an, wenn es ihnen nicht gut geht. Er ruft mich keiner an, sagt Thomas, ich habe einen Glaubensdurchbruch, ich habe irgendeinen anderen Durchbruch. Es ist immer schwierig und es ist auch okay, aber weißt du, wo investierst du deine Kraft, dein Ziel? Wo ist dein Ziel? Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, der am Ende deines Lebens auf dich wartet. Der Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht. Wow. Leute, wir denken, wir kommen in den Himmel und dann ist gut, da haben wir ein bisschen Ruhe. Nein, es ist mehr als eine Belohnung. Du wirst einen göttlichen Körper haben. Du wirst eine göttliche Gesinnung haben. Du wirst ein göttliches Herz haben. Du wirst eine göttliche Stimme haben. Du wirst göttlichen Lobpreis singen. Es wird dir so gut gehen. Das ist mehr als nur, dass du nicht in die Hölle kommst. Ist der Himmel so viel mehr. Zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ist das nicht cool? 15. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Die der Glaube an Christus Merkt ihr den Unterschied? Es gibt Gemeindedienste oder Organisationen christliche, da fokussiert sich alles auf den Leiter dort. Leute, es ist sehr gefährlich. Wenn Menschen sich von Menschen abhängig machen, sie werden was? Enttäuscht. Wenn du einen Sockel nimmst und stellst einen Mann Gottes oder eine Frau Gottes auf diesen Sockel, es ist sehr anstrengend für ihn, auf diesem Sockel stehen zu bleiben. Er wird fallen. Er wird fallen. Gott muss ihn fallen lassen. Nicht unbedingt um seinetwillen immer. Manchmal sündigen Männer Gottes, damit die Leute in der Gemeinde aufwachen und merken, oh, er ist ja nicht heilig. Ist kein Heiliger, obwohl er ein Heiliger ist. Aber er ist heilig, weil Christus ihn geheiligt hat, nicht weil er toll ist. Aber die Leute denken, oh, mein Pastor, der ist so toll. Oh, mein Apostel oder was auch immer. Manchmal passieren diese Dinge, dass Leute wieder aufwachen und merken, hey, es geht um Christus, nicht um diesen Leiter. Leute, das ist so weit verbreitet. Ich merke manchmal die Not des Heiligen Geistes. Ich spüre manchmal das, wo ich denke, pff. Und es ist immer, die Gefahr ist nicht, dass du abdriftest, wenn du Misserfolg hast. Die Gefahr ist, dass du abdriftest, wenn der Erfolg kommt. Abfallen tun die Leute, wenn der Erfolg kommt. Wenn du plötzlich berühmt wirst. Schau sie dir alle an. Justin Bieber, wo er anfing. So ein kleines Milchgesicht. Britney Spears, kleines Milchgesicht. Der Erfolg kommt, wie sieht sie aus heute? Wie eine Schlampe. Und wie sieht er aus? Komplett fertig, wie ein Drogensüchtiger. Warum? Weil sie abdriften. Manchmal für geistige Leiter gilt das auch. Und wir haben heute Morgen für einen gebetet. Wir verurteilen die nicht. Amen. Wir verurteilen die nicht. Wir zeigen nicht mit dem Finger. Wir nennen keine Namen und sagen du. Nein, wer meint zu stehen, sieht zu, dass er nicht fällt. Aber wenn Erfolg kommt und die Leute dich hypen und die Leute dich preisen und dir sagen, oh wow, toll. Geh sofort in dein Kämmerlein, mach die Türe zu, bete eine Stunde und sag, Jesus, bewahre mein Herz, bewahre mein Herz, bewahre mein Herz, bewahre mein Herz. Als David von Saul verfolgt wurde, nennt Gott ihn ein Mann nach meinem Herzen. Als David im Palast war, wird er zum Ehebrecher und zum Mörder. Sind wir uns da einig? Aber er hatte etwas verstanden. Er sagt, Gott, du kannst mich strafen mit was du willst, aber nimm deinen Geist nicht von mir. Wow. Das ist ein Gebet. Du kannst machen mit mir, was du willst. Du kannst mir den Thron nehmen, das Reich nehmen, das ist für mich alles okay. Aber nimm deinen Geist nicht von mir. Leute, das ist eine Herzenshaltung. Nimm deinen Geist nicht von mir. Haben wir diese Haltung auch? Spüren wir manchmal, dass wir den Heiligen Geist betrüben, wenn wir negativ reden, wenn wir richten, wenn wir urteilen, wenn wir meinen, oh, ist der blöd. Oh, danke dir, Herr, dass ich so schlau bin, nicht so doof wie die Schwester hier in der Gemeinde oder sonst irgendwie. Leute, pass auf. Das passiert so schnell. Der Heilige Geist duldet es wie lange? Gar nicht. Er zieht sich zurück und du spürst, und da ist, oh Herr, nimm deinen Geist nicht weg. Er nimmt seinen Geist nicht weg von uns, wir sind mit ihm versiegelt. Aber wir spüren ihn nicht mehr. Uns geht's wie David, David spürt ihn auch nicht mehr. Und ich merke, wenn ich Mist baue, dass der Heilige Geist sofort... Und Gott sei Dank tut er das. Gott sei Dank, das ist das größte Geschenk in meinem Leben, dass ich spüre, wenn der Heilige Geist macht. Ist das gut? Ja, das ist so, so gut. Das ist die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes, die wir brauchen. Wir brauchen nicht Reichtum, wir brauchen nicht Erfolg. Wir brauchen die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes. Und alles, hör mir gut zu, was du auf Erden mit dem Heiligen Geist entschieden hast, wird eine Frucht im Himmel werden. Alles, was du hier entschieden hast, was nicht vom Heiligen Geist geboren war, wirst du keine Belohnung empfangen. Gott wird doch nicht dein Fleisch belohnen. Gott wird doch nicht die Entscheidungen, die du vielleicht sogar mit Satan getroffen hast und gedacht hast, das hat Gott mir gesagt. Viele verfolgen die Christen und denken, sie tun das im Namen Gottes. Der Papst auch. Die haben jahrhundertelang die echten Gläubigen verfolgt und getötet und verbrannt, weil sie dachten, sie tun das im Namen Gottes. Aber sie haben den Geist Gottes nicht. Wir haben den Heiligen Geist. Ist das gut? Freust du dich, dass er in dir lebt, dass er dich nie verlassen wird, noch versäumen, egal wo du auf der Welt dich befindest? Und wir wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, Ich glaube, dass wir ein paar Einstellungen haben, die in dem einen oder anderen Punkt davon abweichen, wenn wir ehrlich sind. Wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken? Halleluja. Haben wir das auch gebetet für den Pastor vorhin? Oder für diesen Mann Gottes? Dass Gott die Klarheit bringt. Wir brauchen Gebet, wir brauchen die Hilfe. Als ich in Mexiko war und mit Pastoren am Tisch saß, der eine hatte 12.000 Gemeinden unter sich. Da denkst du, wow. Aber ich habe nicht gedacht, wow. Weil ich habe denen zugehört und ich habe gedacht, ADS. Ich habe gedacht, um Gottes Willen. Und der eine hat für mich gebetet und eine Prophetie gegeben, oh, und mir den Kopf geschüttelt und gewackelt und hat gedacht, ich bin ganz begeistert. Ich war wenig begeistert. Ich spüre den Heiligen Geist. Du musst mir nicht den Kopf schütteln. Du musst nicht nachhelfen. Ich spüre die Salbung. Gott sei Dank. Und dann fuhr der Pastor weg. Ich sah, warum ist der Sonntag nicht da, wenn ich predige? Ja, der muss nach Mexico City sein. Was macht er da? Ja, einen Pastor absetzen. Sag ich, warum? Ja, der hat mit der Sekretärin ein Verhältnis angefangen. Sag ich, was macht er jetzt mit dem? Ja, der fliegt raus. Der ist weg vom Fenster. Der wird nie wieder in Südamerika eine Pastorenstelle bekommen. Ich habe gedacht, seid ihr wahnsinnig? Seid ihr wahnsinnig? Ich habe gesagt, das ist doch komplett falsch. Fahr hin, nimm den Bruder einen Arm und hilf ihm. Bau ihn auf, tröste ihn, gib ihm neue Mut und neue Kraft. Nein, der ist untragbar, der muss weg. Wer ohne Schuld ist. Leute, Leute, was ist in dieser Christenheit geworden? Glaubst du, dass Christus ihm sagen wird, oh, du hast deinen Bruder fertig gemacht, hast noch den ersten Stein geworfen. Aber ich vergebe dir, weil du hast 12.000 Gemeinden unter dir. Glaubt ihr, dass das zählt? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Gemeinde? 1. Korinther 13, wenn ich alle Weisheit habe, alle Erkenntnis und alles wüsste, hätte die Liebe Christi nicht. Null, null, null. Und er fuhr und er hat ihn rausgeschmissen. Mein Business ist es nicht. Mich geht's nichts an. Mich geht's nichts an. Aber ich hatte eine Bußbotschaft für die Gemeinde. 2000 Leute im Gottesdienst. War die größte Gruppe, wo ich je predigen durfte. Und ich habe eine tolle Botschaft gepredigt. Und da dachte ich, die machen Abendmahl. Und dann waren die Viertelstunde auf den Knien, die ganzen 2000 Leute. Und ich dachte, Mensch, die machen aber komisch Abendmahl. Mein Übersetzer war auch weg. Ja, zum Schluss habe ich gesagt, wie macht denn die Abendmahl? Wir haben doch kein Abendmahl gemacht, das machen wir jetzt. Sag ich, was habt ihr denn jetzt gemacht? Ja, die sind alle auf die Knie nach deiner Botschaft. Sag ich, wow, krass. Aber es hat mir geholfen, nicht stolz zu werden. Weil da kommt sofort die Stimme, Thomas, wow. Kennt ihr das? Thomas, wow. Nix Thomas, wow. Christus, wow. Thomas, halt die Schnauze. Amen. Pass auf dich selber auf, da muss niemand anders auf dich aufpassen. Wenn ihr euch selber richtet, sagt die Bibel, muss Gott euch nicht richten. Und richten heißt nicht vernichten. Richten heißt korrigieren. Wir vernichten unsere Kinder auch nicht, wir korrigieren die. Wir passen auf sie auf. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, hoffentlich. Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr über alle Güter ist. Gott möchte eine Endzeitbraut haben, die ohne Flecken und Runzeln ist. Ich weiß nicht, wer das hinkriegt. Ich bin ganz ehrlich. Meine Einschätzung ist total negativ. Aber ich bin nicht Christus und ich muss das nicht machen. Er macht es. Amen. Er verändert die Braut. Halleluja. Er macht es. Aber was ich so erlebe und sehe, die Prognose ist nicht besonders positiv. Wo ich denke, wow, 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 wow. Aber er weiß, was er tut und sein Wort geht nicht leer zurück. Also wird das passieren. Ob ich das sehe oder nicht, das ist nicht der Punkt. Nochmal, wir jagen einem Ziel nach. Wir jagen einem Ziel nach. Und wenn unsere Einstellung an einem einen oder anderen Punkt abweicht, wird Gott uns darin die nötige Klarheit schenken. 16. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, merkt ihr das heute Morgen gut, das ist der Schlüsselvers. Von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Wie viele rutschen zurück? Sie haben mal gebrannt, jetzt brennen sie nicht mehr. Sie haben mal geglaubt, jetzt glauben sie nicht mehr. Sie sind mal vorwärts mit Jesus und aus ihrem Mund kam nur Jesus, dass du als Christ schon sagen wolltest, halt doch mal die Schnauze. Ja, ich kann es schon immer hören. Ah nein, es ist gut. Es ist gut. Wenn es echt ist, ist es gut. Und du hörst nichts mehr von Christus. Du hörst nur noch nam, 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 nam. Wie viele haben keine Lust mehr zu glauben? Wie viele haben keine Lust mehr zu kämpfen? Ich habe manchmal auch keine Lust mehr zum Glauben. Ich habe manchmal auch keine Lust mehr zum Kämpfen. Aber das ist nicht Thomas Geist, das ist Thomas Fleisch. Guck mal, wer da spricht. Hör mal, wer da jault. Wer beschwert sich denn schon wieder? Mein Geist hat sich noch nie beschwert. Der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, da geht's mir gut. Mein Fleisch beschwert sich ständig. Ich bin müde, ich bin dies, ich bin das, ich bin verletzt, ich bin traurig, ich bin enttäuscht. So geht es den ganzen Tag, halt die Schnauze. Einfach mal dem Fleisch, dem Herz, der Seele sagen, halt doch mal die Schnauze. Du stehst jetzt auf, du gehst jetzt in die Gemeinde, du gehst jetzt beten, du stehst jetzt auf und rufst die Schwester an, wenn ich es dir sag. Die Woche hatte ich mit jemand Kontakt, dem ging's nicht gut, gar nicht gut. Da ich so, Heilige Geist, ich brauche ein Wort. Da sagt der Heilige Geist mir eine Bibelstelle. Und da ich dachte, ein Vers, nee, die 10 Verse, den Abschnitt schickst du jetzt. Habe ich das weggeschickt. Auf einmal kommt ein Bild zurück vom Tattoo, das hat derjenige auf sich drauf tätowiert. Genau die Bibelstelle, wusste ich nicht. Als Tattoo sogar. Sagt er, also klarer kann Gott nicht mehr zu mir reden wie gerade. Dachte ich, boah, krass, krass. Wusste ich nicht, war baff. Na, ich sage, ja, jetzt weißt du, was die Antwort ist. Die Antwort ist immer dieselbe, das, was Gott schon mal geredet hat. Herr, ich brauche ein neues Wort. Nee, er sagt dir genau dasselbe, was er dir schon die ganze Zeit sagt. Steh auf, sei mutig. Ich bin mit dir, ich werde dich nicht verlassen, was auch immer das ist. Aber ich fühle mich nicht danach. Ja, unser Fleisch fühlt sich nie danach. Der Tag kommt nicht, wo unser Fleisch sich danach fühlt, Gott zu loben, zu preisen, nachzufolgen, aufzustehen, zu glauben, zu bekennen und so weiter. Ich gehe auch mal zum Arzt, aber der Arzt ist nicht meine erste Option. Ich hasse diese Wartezimmer. Ich hasse diese Wartezimmer. Da sind nur Leute drin, die gehen mir so auf die Nerven, nach einer Minute schon. Und dann, wenn die dann anfangen miteinander zu reden, ist für mich der Super-GAU. Was hast denn du? Oh, ich habe eine Erkältung. Oh, ich habe Krebs im Endstadium. Wow. Willst du jetzt bewundert werden oder was? Da kommen wir vor mir in der Competition da drin. Ja, mir geht's aber noch viel schlimmer. Ich habe mein Knie tut weh und mein Rücken tut weh und das Köpfchen tut weh und habe ich Bauchweh im großen Zeh. Interessiert mich nicht. Ich denke immer, Mensch, halt mal die Schnauze. Aber du kannst ja nicht unhöflich sein, aber manchmal ist mir danach. Ich halte das da kaum aus. Auch wenn ich nur zu einer Untersuchung gehe und zum Checken, dass alles passt, denke ich mir, was stimmt mit euch nicht, Leute? Denen geht's so gut, das ist das Problem. Denen geht's so gut. Als ich mit Marlies in Mexiko war, 2017 glaube ich Marlies, gell? Habe ich es richtig? 17, 18, ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch wurscht, egal. Überall, wo wir gebetet haben, wir haben Heilungswunder über Heilungswunder gehabt. Ich werde diese Dinge in meinem Leben nie vergessen. Warum hatten wir diese Heilungswunder? Weil Marlies und der Thomas so toll sind und Jesus konnte nicht anders wie sie gebrauchen. Nee. Das größte Wunder für mich, und da denke ich immer wieder mit Tränen und mit Freuden dran, war diese Frau mit dem Baby mit Klumpfuß. Ihr wisst, was ein Klumpfuß ist, wupp. Und sie steht vor mir, heult Rotz und Wasser, ich weiß nicht, wie alt die war, 23 vielleicht oder so, älter war die nicht, vielleicht auch jünger. Und ich stehe da, war so dumm und habe gesagt, ich bete noch für die Leute. Da kommen alle, nicht einer, alle kommen. Weil die sind alle, haben ein Problem. So, und du bist jetzt der Mann Gottes, mach. Und sie steht vor mir, Rotz und Wasser, richtig verheult, drückt mir das Baby in die Hand und freut sich. Und ich stehe da und denke so, Jesus. Ich habe noch nicht mal anfangen beten, geht der Fuß gerade. Wupp. Vor unseren Augen, gell Marlies? Vergesse ich mein ganzes Leben nicht mehr. Ich habe nicht mal gebetet für das Baby. Und sie fällt auf die Knie und weint und weint. Und ich habe das Baby die ganze Zeit. Denke ich, kann man mal jemand das Baby, kann ich es mal irgendwie weitergeben? Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Warum ist das passiert? Weil ich nur der Lautsprecher bin, nicht die Musik. Warum? Weil diese Frau wusste, ich habe kein Geld für einen Arzt. Die haben ganz oft nur die Klamotten, die sie anhaben. Wir waren im Armenviertel. Und dort in der Gemeinde, wo dieses Wunder passierte, da sind wir nachts hingefahren, da war keine Straßenbeleuchtung. Da wurde es immer dunkler und immer mehr Hunde kläfften. Und ich habe zu dem Fahrer gesagt, sind wir hier richtig, mir wird es langsam ganz anders. Ja, ja, das muss hier irgendwo sein. Ich sage, oh. Sag, hey, wenn da irgendwo welche rauskommen, ey, wir hatten einen großen Pickup, sag du, Rückwärtsgang, Vollgas, fasse alle um, ist mir egal, aber halt da bloß nicht an, ja. Und dann waren wir in der Gemeinde, so ein kleines Gartentor, wir steigen aus dem Auto aus, Leute. Es hat nach Urin gerochen dort, nach Urin, die ganze Luft nach Urin. Ich habe sowas Ekelhaftes, also boah, ich habe gedacht, boah, wenn ich jetzt spucken muss und dann soll ich noch predigen, das wird lustig. Und wir laufen auf das Gattentürle zu und die Gemeinde war ein Wellblechdach und so Eisenträger, die war nicht dicker wie mein Arm, eher dünner. Das war die Gemeinde und dann Plastikstühle aus China, die immer zusammenbrechen, wenn du dich drauf sitzt und nach hinten fällst. Das war die Gemeinde. Und ich dachte, oh, der Holla, das wird lustig hier. Und ich mache das Gattentürchen auf und mach meinen Fuß in die Gemeinde, hinter mir die Türe zu und denk, was ist denn jetzt kaputt? Da roch's nach Blumen und nach Parfum. Das war ein himmlisches Parfum. Sowas habe ich noch nie zuvor gerochen und es ging nicht weg, gell, Mallis? Da habe ich so geguckt, denk, hä? Ich weiß nicht, ob es Mallis war oder jemand anders. Die hat zu irgendjemandem gesagt, geh mal weg, ich muss das nochmal testen. Raus, boah, volle Kanne Urin wieder, rein in die Gemeinde. Es war Gottes überall, wo ihr im Glauben den Fuß. Ihr kennt das schon, oder? Das war Reich Gottes. Aber sowas Krasses, das sind mir in 14 Tagen, 3 Wochen so viele Erlebnisse. Du bist mit dem Kopf, mit dem Verarbeiten gar nicht mehr nachgekommen. Irgendwann haben wir nur gesagt, ist okay. Alles gut, Gott. Ja? Das habe ich hier nie wieder erlebt. Nie wieder. Weder so ein Wunder, noch so schnell, noch die Salbung, noch die Freude, noch. Aber an was liegt es? Liegt, weil Jesus hier nicht so stark ist. Und weil ich nicht so viel gebetet habe, vorher gefastet. Nee, ich sag dir, das liegt an dem Hunger der Leute, die alles auf ein, hier, ja, wenn der Thomas, der kann mal beten und wenn, naja, dann gehe ich zum Arzt. Und mit dieser Einstellung passiert nichts. Ein Zweifler empfängt nichts. Die Leute dort in der dritten Welt oder sonst wo, die wissen, ich habe nur Jesus, der Mann Gottes kommt. Und wenn die denken, ich bin der Guru, ist mir das egal. Hauptsache, die werden geheilt. Aber sie kommen mit Glauben und sagen, in Afrika laufen die manchmal 3 Tage oder manche sind eine Woche gelaufen bis zur Reinhard Bonnke Veranstaltung. Das ist Glauben, das ist Erwartung. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Halleluja, oder? Wir erleben hier so wenig, weil wir immer noch einen Ersatz haben. Jesus plus, wie ich es immer nenne. Jesus plus der Arzt, plus die Therapie, plus die Tablette und. Leute, ich nehme ab und zu auch mal eine Schmerztablette. Das ist nicht der Punkt. Aber ich fresse die nicht permanent. Oder sage, oh, ich habe meine Schmerztablette, mir geht's gut. Nein, ich glaube und ich jage dem Ziel nach und lasse mich auf keinen Fall von dem, was ich bis jetzt im Glauben erreicht habe. Gott weiß, wie viel das ist oder wie wenig. Das ist egal, aber ich lasse mich nicht davon abbringen. Du? Ich lasse mich nicht abbringen. In meiner Straße, vorne eine ehemalige neuapostolische Gemeinde, da ist jetzt der buddhistische Zentrum Deutschlands drin. Geht morgens los bis nachts, manchmal wochenlang, Hari Hari Krishna. So ein großer Plastik-Buddha drin, Hari Hari Krishna. Jetzt gegenüber wurde das Haus verkauft, es haben ein junges türkisches Paar gekauft, Radikalmuslims. Kopftuch bei 30 Grad, Mantel an und da kommen die ganze Verwandtschaft. Manchmal 30 Leute im Garten, ein Palaver und der erste Nachbar will jetzt sein Haus verkaufen, will wegziehen und alle haben Angst. Ich denke mir, der Teufel will mich ärgern. Erst die Buddha, jetzt die Margarine. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich könnte mich jetzt jeden Tag drauf aufregen und sagen, es ist eine endlose Aneinanderkettung von Enttäuschungen. Wenn ich mich da drauf stelle, habe ich da noch Frieden? Habe ich da noch Ruhe in meinem Haus? Nee. Ich bleibe in dem Frieden und in dem, was ich erreicht habe. Gefällt mir das? Menschlich überhaupt nicht. Aber ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich bleibe in dem. Find mal jetzt eine Wohnung oder ein Haus in Deutschland. Fast unbezahlbar geworden. Unbezahlbar geworden. Er verkauft sein Haus jetzt, mein Nachbar, zum dreifachen Preis, was er bezahlt hat. Vor 15 Jahren, wo wir eingezogen sind. Kurz davor sind die auch eingezogen, haben es gekauft. Krass, oder? Wahnsinn. Aber wir lassen uns nicht abbringen. Paulus sagt, folgt alle meinem Beispiel, Vers 17, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben zum Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Glaubensvorbilder sind immer gut. Ob das die Oma ist, die Mama oder der Mann, oder egal wer es, wurscht egal. Wenn jemand im Glauben steht, ist es ein Vorbild. Nicht die Person, sondern der Glauben in der Person. Verstanden? Weil dann folgst du dem Glauben und nicht der Person. Attenzione. Schmaler Grat. Zu denken, wow, wir im Natürlichen wollen immer einen Anführer haben. Gott sagt zu den Israeliten, ich bin euer Anführer und sie wollen einen König. Gib uns einen König. Sie haben gerufen, gib uns einen. Wen haben sie rausgesucht? Einen großen, starken Mann, in dessen Rüstung der kleine David nicht reinpasst. Er sagt, ich kann nicht laufen, der 1,50 Meter Mann. Und der andere war 1,90 Meter. Sie vertrauten wieder auf das Fleisch, wieder auf die Schönheit, wieder auf das Äußere, wieder auf die Muskeln und so weiter. So ist der natürliche Mensch. Aber Gott nicht. Gott wählt sich den kleinen Hirtenjunge, der auch noch braun gebrutzelt war und sein Vater nicht sein Vater war. So ein unehelicher Junge, wo der Vater immer seine Söhne bevorzugt hat und Gott sagt, nee, den will ich. Was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Es ist wichtig, dass wir Glaubensvorbilder haben, dass wir uns an den richtigen Menschen orientieren und nicht an den falschen. Jetzt kommt es nämlich, Vers 13. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft von ihnen... Oh, sorry. Ja, habe ich 13 gesagt? Nee, 19 natürlich. Aber 18 und 19 meine ich jetzt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen, nicht verurteilend, unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Er redet hier von Christen, nicht von Leuten, die verloren sind. Von Christen oder ehemaligen Christen. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Lies, was hier steht. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Das ist krass, oder? Die Wahrheit ist knallhart. Die Wahrheit ist nie schön. Aber das Einzige, was dich frei macht, ist die Wahrheit. Sie ist in der Lage, dich frei zu machen. Schau dir Christen an oder schau sie dir vielleicht auch nicht an. Wir wollen nicht richten, aber vielleicht hast du schon die ein oder andere Story gesehen. Sie haben immer, immer eine Ausrede, nicht in Gottesdienst zu kommen. Immer ist irgendwas, warum sie nicht beten. Immer ist irgendwas, warum es ihnen nicht gut geht und so weiter. Sie wollen immer einen anderen, der für sie betet, der für sie zuständig ist, der ihnen ihren Misthaufen wegmacht, der ihnen den Müll rausbringt. Nein, du musst glauben. Es nützt nichts, wenn wir uns beide im Fitnessstudio aufhalten. Wenn du nicht trainierst an den Maschinen, passiert gar nichts. Und wenn du im Geist hier bist und nicht trainierst, passiert gar nichts. Du wärmst einen Stuhl, so krass wie es ist. Und es kommt der Tag und die Stunde, wo du dich freuen würdest, wenn du ein paar Muskeln hättest. Geistige. Wenn die Verfolgung kommt und du stehen bleiben würdest. Paulus sagt hier, es sind Leute, und er hat mehrmals davor vor ihnen gewarnt, sie sind Feinde des Kreuzes. Brennst du für Jesus oder nicht? Das zeigt sich an deinen Früchten. Hör mal jemand nur 5 Minuten zu, was der redet. Du weißt genau, wo derjenige ist. Geht's um sein Geld, um seine Familie, um seine Kinder. Das ist das Universum. Sie reden von ihrem Universum. Ich sage nicht, dass diese Dinge unwichtig sind. Das habe ich nicht gesagt. Aber sie dürfen nicht das Zentrum werden. Das Zentrum muss Christus sein. Und dann müssen sie sagen, ja, meine Kinder, die gehen noch nicht mit Gott und die machen mir gerade viel Bauchweh. Aber mein Gott ist größer und ich bete für meine Kinder. So muss jemand reden. Das ist Glauben. Ich sehe das Problem, aber ich mache nicht das Problem größer als mein Gott. Ich mache Gott größer als mein Problem. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das mehr wird. Ich habe eher das Gefühl, es wird weniger. Und ich hoffe, ich irre mich. Ich hoffe, ich irre mich. Ich hoffe, es gibt mehr. Oh Herr, nur eines übrig. Nee, ich habe noch 7000 andere. Ich hoffe, da sind noch ein paar Nullen dran. Versteht ihr, was ich sagen will? Gott möchte, dass Christus in uns das Wichtigste ist von allem. Und wenn ich der Teufel wäre, würde ich auch ein Gegenprogramm starten. Ich würde nicht klingeln und sagen, hallo, ich bin der Teufel, ich möchte, dass du nicht mehr glaubst. So würde ich das nicht machen. Ich würde dich von Enttäuschung zu Enttäuschung zu Enttäuschung führen und warten, bis du an den Punkt kommst, wo du sagst, so und so lang gehe ich jetzt schon mit dem Herrn. So und so oft habe ich jetzt schon gebetet. So und so oft habe ich jetzt schon geglaubt. Geglaubt. Und nichts ist passiert. Nichts verändert sich. Nichts tut sich. Und wer stoppt wen? Der Teufel dich? Nee, du dich selber. Du dich selber. Hör Christen zu, was die manchmal von sich geben. Schlimm. Und ich rede nicht davon, dass man mal eine kleine Krise hat. Die habe ich manchmal auch. Aber dann merke ich, dass der in mir ist, stärker ist, als der in der Welt ist. Und ich berufe mich wieder, ich beziehe mich wieder auf meinen allerheiligsten Glauben und sage, hey, Moment, Thomas, halt, stopp, nein, Christus. Amen, Christus. Ich höre gern Heavy Metal. Und es gibt nicht viel guten christlichen Heavy Metal. Den höre ich mir manchmal an und dann hängt es mir zum Hals raus, weil es gibt nicht viel. Dann höre ich mal wieder Metallica, dann höre ich mal wieder AC/DC oder Motorhead. Und dann merke ich so die Texte, ich fühle mich gerade, wie wenn mich jemand angepinkelt hat. Oder wenn jemand auf mich gemacht hat. Und dann lese ich mir die Texte durch und dann denke ich, boah, übelst. Der Lepra-Messias, gibt es ein Lied, der Lepra-Messias von Metallica und ein paar andere, wo der God that failed, der Gott, der versagt hat, ist auch ein Lied von Metallica. Super tolle Gitarrenriffe. Ihr wisst ja, wer der Meister ist, der Melodei. Ich liebe diese Musik immer noch von den Gitarrenriffen her. Oder Rammstein. Manche Riffs denke ich, Mann, das ist ja übernatürlich. Ist es auch. Aber die Texte, boah. Und dann nach 3-4 Liedern merke ich, wie mir eigentlich mir wird körperlich schlecht. Warum wird mir schlecht? Gott sei Dank wird mir noch schlecht. Wenn mir nicht mehr schlecht wird, dann wird's gefährlich. Und dann merke ich, boah. Dann mache ich aus und dann muss ich Lobpreis laufen lassen. Dann merke ich so, oh, fühlt sich an wie eine Dusche. Hä, ich brauche noch eine Seife. So eine richtige Rubbel-Schrubb-Seife. Kennt ihr das? Leute, bei der Musik ist es vielleicht offensichtlich und ich erzähle es euch, um ein Beispiel zu geben. Aber hast du schon mal mit jemandem ein Gespräch geführt, wo du dich dahinterher auch so fühlst? Wo du merkst, hey, das ist so viel Verdammnis, Anklage, was soll das? Oder du erzählst jemandem dein Problem und erwartest dein tröstendes Wort und dann kommt so ein Klugscheißerspruch. Ja, du, ist ja klar. Und du denkst so, Vorgestern hatte ich ein Telefonat mit jemandem aus der Gemeinde. Da war genau so eine Situation. Da habe ich gesagt, vielleicht war nicht dran, dass du das erzählst, weil manchmal sind Dinge noch nicht dran. Das ist wie wenn man einen Teig aus dem Backofen hält, der schmeckt nicht. Da kriegst du Bauchweh von, weil er ist noch nicht durch. Schieb's zurück in den Backofen, lass es drin. Es dauert noch ein bisschen länger, weil du es rausgeholt hast. Verstanden? Oder es war nicht die Person, mit der du deinen Backofenteig teilen solltest. Nicht immer ist alles für alle Ohren. Und nicht immer ist der Gegenüber auch gerade im guten Modus. Wenn der selber gerade Stress hat, hat er keinen Nerv für deinen Stress. Und dann kommt vielleicht auch mal ein Wort, wo nicht gut gemeint ist, aber nicht böse ist. Versteht ihr? So, jetzt kannst du wieder von Enttäuschung zu Enttäuschung und dich selber bemitleiden. Unser Leben ist ja immer das Schlimmste. Die anderen haben es hart, aber wir haben es am allerhärtesten. Oder du sagst, nee, Christus, der in mir lebt, ist stärker und ich lasse jetzt los, ich vergebe dem Bruder, der Schwester, ich segne sie. Herr, ich bete da rein, gib Gnade, gib Freude, erstatte. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aber wenn unser Fokus weg ist, dass ich ergriffen bin von Christus, kann ich Menschen nicht vergeben. Es geht nicht. Wenn ich nicht nah bei Christus bin, kann ich nicht vergeben. Stimmt es? Geht's euch auch so? Dann ist die Bitterkeit und die Enttäuschung und der Groll so groß, dass es uns so schwer fällt, zu vergeben und loszulassen. Und dann geht es ins Nächste und dann kommt noch eins drauf. Wenn du einen Rucksack, Jesus hat dir an deiner Bekehrung den Rucksack des Lebens runtergenommen. Der Teufel läuft dir dein Leben lang mit dem Rucksack hinterher und sagt, Mensch, schau doch mal, der war doch so toll. Guck mal, der ist von der und der Marke, die ist super. Probier doch mal aus. Und manche sind dumm und ziehen den an und sagen, ja, der war eigentlich gar nicht so verkehrt. Und so schwer ist der ja gar nicht. Mensch, ich habe den viel schwerer in Erinnerung. Ja, weil du doof bist, weil der hat ihn gerade leer gemacht, aber der hat noch ein paar Steinchen dabei. Der läuft dir hinterher mit den Backsteinchen und dann blub ein Backstein rein. Sag mal, vorhin hat er nicht so gezogen. Und dann noch ein Backsteinchen und noch ein Backsteinchen. Und die kann man Sorge, Unvergebenheit, Neid, Bitterkeit. Haben wir uns letzte Woche angeschaut, die Früchte des Geistes. Leider ist die Aufnahme nichts. Und irgendwann merkst du, oh, ich komme nicht mehr weit. Leute, die beladen sind, die kommen nicht mehr weit. Im Geist auch. Wenn der Teufel dir Lasten in deinen Rucksack legt, in deinen geistigen, dann trägst du 20, 30 Kilo mit dir rum. Ich habe 40 Kilo abgenommen. Ich weiß, was 40 Kilo sind. Das war ein halber Mensch, den ich mein Leben lang mit mir rumgetragen habe. Ich fühle mich so leicht wie noch nie. Und im Geist ist es dasselbe. Wenn du geistig Last trägst, ist nicht gut. Wie viel geistige Last sollst du tragen? Wie viel? Wer ist für 0? Wer ist für 10 Kilo? Wer versteht die Frage wieder nicht? Jesus hat mir mal gezeigt, ein Schaf kann nicht mal ein Kilo tragen. Nicht mal 500 Gramm, die fallen um. Die sind so doof, hätte ich fast gesagt. Eine Ziege kannst du was rumhängen, am Bernhardiner kannst du dein Rumpfläschchen, Heidi und so, ne? Du kannst jedem Tier, selbst im Esel kannst du was umhängen, im Ochsen. Aber ein Schaf, die sind so labil, die können nichts tragen. Aber das ist gut. Die sind nicht dafür gemacht, was zu tragen. Ein Schaf fällt um, muss mal mit Hirten reden. Wenn du mal irgendwo die Chance hast, frag mal einen Schafhirten, wie viel sein Schaf tragen kann, dann fängt er an zu lachen. Die wissen es ganz genau, weil die sind nicht gemacht zum Tragen. Wir sind nicht gemacht zum Tragen. All eure Last legt auf mich, sagt Jesus. Wie viel? Aber wir sind halt dumm, wir machen das nicht. Wir beten so ein schnelles Gebet, oh Herr, ich gebe dir meine Last. Und dann denken wir, jetzt macht's plopp und dann fühlen wir uns wie eine Feder. Mit einem Gebet ist es manchmal nicht getan. Manchmal muss man dranbleiben und dem Ziel nachjagen und sagen, Herr, ich bleib dran, bis es nicht mehr wehtut. Wenn es nicht mehr wehtut, ist es weg, egal was es ist. Sorg um die Zukunft, sorg um die Rente, sorg um die Kinder, sorg um den Ehemann, sorg um die, sorg um das. Ich bin mit Frauen aufgewachsen, christlichen Frauen. Wenn du bei denen zu Hause warst, hast du die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber damals noch nicht. Ich dachte, das muss so sein. Im Wohnzimmer, Bilder weg, alles christliche Poster, der Mann nicht gläubig. Auf der Toilette eine aufgeschlagene Bibel mit 15 Malstiften angemalt, was der Mann lesen soll. Traktate überall, christliche Musik. Und damals war die richtig schön in den 90ern. Da war so richtig schöne Manfred Siebald, ich möchte ein Kreuzvogel sein. Da hat sich bei mir jedes Haar einen Stehplatz gesucht, aber nicht vor Begeisterung. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Wenn ich so ein Folterknecht wäre im Gefängnis, würde ich solche Musik laufen lassen. Die wären weich nach einer Stunde. Würden sagen, ich gebe alles zu, ich sag alles, mach die Musik aus. Und der Mann, der ist durchgedreht mit der Ollen. Lass doch mal diesen Mist sein, oder? Sei eine gute Frau mit allem, was dazugehört. Und lass deinen Mann Fragen stellen. Der wird fragen, wenn es ihn anfängt zu interessieren. Und erzähl ihm nicht alles. Wenn er eine Frage stellt, wie war der Gottesdienst am Sonntag, gut. Dann kommt er nach ein paar Minuten, ja, wie jetzt gut. Und der wird fragen und fragen und fragen. So ist es mit allem. Wenn du dich hast taufen lassen, wie war die Taufe? Ah, die war toll. Ich habe einen Gemeinderekord gebrochen. Ja, wieso das denn? 3 Minuten unter Wasser, yeah. Nee, Spaß. Lass ihn Fragen stellen. Vor ein paar Wochen habe ich das wieder mit einer Frau gehabt. Sei, lass deinen Mann in Ruhe, das wird so nichts. Lass ihn Fragen stellen und sei eine gute Frau. Ich habe eine Frau gekannt, die war wirklich, bevor ihrer Bekehrung, eine Schlampe. Anders kann man es nicht sagen. Eine richtige Schlampe. Sorry, wenn ich so sage, aber so war's. Jede Woche einen anderen Typen. Fast jede Nacht bald ein One-Night-Stand. Als die sich dann bekehrt hat und dann verheiratet war, auf einmal war die Brüde. Alter, was ist denn jetzt passiert? Von einem Extrem ins andere. Kennt ihr das? Vor 20 Jahren, wo ich Co-Pastor war in der Gemeinde damals, da hatten wir ein Ältesten-Ehepaar, ich werde es auch nie vergessen. Und da kam er zu mir und sagte, Thomas, können wir mal ein Männergespräch führen? Und sag, ja, was ist denn los? Sagt er, ja, meine Frau, die will in letzter Zeit nicht mehr. Und ich habe gebetet und ich habe gedacht so, wir nehmen uns jetzt eine Auszeit. Mal so 6 Monate keinen Sex. Und sag, ja, willst du dich scheiden lassen oder was? Ja, warum das denn? Sag, ja, weil das die logische Folgerung daraus ist. Na, ich sag, du, jetzt gehst du nach Hause, redst mit deiner Frau, sagst, das geht so nicht, das steht nicht im Wort, sondern dem Wort steht, der eine entziehe sich nicht dem anderen. Es sei denn, für eine Zeit lang für Gebet. Wenn ihr beten wollt, betet. Habe ich gesagt, jetzt geht er schön essen, geht ins Kino und dann wisst ihr, was zu tun ist. Nächsten Sonntag kam er zu mir, ich werde es nie vergessen. Thomas, das war der beste Sex, den wir je hatten. Du bist der Hammer, du Mann Gottes. Sag, ich weiß gar nichts. Ich habe den Heiligen Geist gefragt. Gott sei Dank hast du das gesagt, das wäre voll in die Hose gegangen, du hast recht gehabt. Aber wisst ihr, das hört sich so schön religiös an. Das hört sich so schön an, so. Du darfst ja über alles reden in der Gemeinde, nur nicht über Geld und über Sex, gell? Wobei das das Normalste sein soll, weil uns ist es gegeben, drüber zu herrschen. Uns ist es gegeben, es zu genießen. Ich genieße meine Finanzen, ich genieße meinen Sex. Amen. Und da ist nichts Schmutziges dran. Die Welt ist schmutzig. Und das Geld und der Sex in der Welt ist schmutzig, aber nicht bei mir. Amen. Bei dir hoffentlich auch nicht. Keine Ahnung, was das wieder war, aber Gott weiß es. Ja, Halleluja. Folgt meinem Beispiel. Viele leben ganz anders. Sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden, ihre eigenen Begierden. Wir haben immer einen Kampf. Wir sind jeden Tag im Kampf gegen unsere eigenen Begierden. Komisch ist, dass die Reichen immer reicher werden wollen. Ist dir schon mal aufgefallen? Jeff Bezos hat so viele Milliarden, die kann der in 100 Jahren, in 1000 Jahren nicht ausgeben. Ist der zufrieden? Nein, die Amazon-Mitarbeiter werden noch mehr geknechtet, noch mehr überwacht, noch mehr ausgequetscht, noch mehr Stunden. Unser Amazon-Heini kommt abends 20 Uhr. Sei, wann fängst du an? Morgens um 5. Sei, das ist ja ein Verbrechen. Das ist ja schlimmer als Sklaven. Ja, aber auf dem Papier steht halt irgendwann später, fängt er an. Und wenn er aufhört, wird er gekündigt. Leute, eigentlich möchte ich bei Amazon gar nichts mehr bestellen. Aber es funktioniert. Oder ein Händler hat eine Idee, wird Amazon-Händler und plötzlich bietet Amazon diesen Artikel für weniger an, wie der Händler, der es eigentlich erfunden hat. Ja, und wenn es ihm nicht passt, fliegt er raus. Und die EU macht jetzt schon 15 Jahre rum, dass sie Amazon das Handwerk legen wollen und es passiert nichts. Krass, gell? Ich bin nicht prinzipiell gegen Amazon, aber ich bin dagegen, dass einer immer reicher wird. Und was will ich damit sagen? Die Begierde seines Herzens, die Liebe zum Geld, die Wurzel allen Übels. Ob der 100 Milliarden, 1000 Milliarden oder was weiß ich, wie viel auf der Bank hat, was bringt ihm das? Wird es sein Leben retten? Wird es ihm die Gerechtigkeit vor Gott erkaufen? Nein. Aber genau das ist es. Die Reichen sind nie zufrieden. Und die Berühmten auch, sie sind auch nie zufrieden. Sie wollen immer weiter den Applaus, immer weiter wollen sie gefeiert werden. Und hier sagt es Paulus über einige Christen, die Schiffbruch erleiden, die vom Christus abdriften. Das Einzige, was sie interessiert, ist die irdische Welt. Leute, das ist heftig, gell? Wow, jetzt kommt Vers 20. Immer nach der Ermahnung kommt das Gute, gell? Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Sag mal, ich bin Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja, wow. Wow, 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 wow. Ich bin kein Deut besser als Jeff Bezos. Wenn ich so reich geworden wäre, ich wäre genauso wie er. Ohne Christus. Komm, sind wir ehrlich. Aber jetzt haben wir Christus. Jetzt müssen wir einen Unterschied machen. Das geht ja gar nicht anders. Weil ich muss ja Früchte in meinem Leben haben, sonst ist ja mein Glaube nichts. Dann ist es ja ein Fake. Aber es ist nicht Fake, es ist echt. Und der letzte Vers. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seiner eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Halleluja, das haben wir vorhin schon geklärt. Wir werden einen super Körper haben, oder? Ich habe noch einen Impuls. Wir machen noch eine Bibelstelle, Römer 8. Römer 8, Vers 38 und 39. Das schauen wir uns noch geschwind an als Sahne auf deinem Stück Kuchen heute Morgen. Römer 8, Vers 38 und 39. Ich glaube, das brauchen wir jetzt noch. Ja, können wir so. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas, was in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen könnte, die uns geschenkt ist in Jesus Christus unserem Herrn. Ist das cool? Nochmal, hier ist alles zusammengefasst. Aus Gottes Sicht kann uns nichts trennen. Die Frage ist, lassen wir es zu oder nicht? Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Weder Tod noch Leben, weder Engel, noch unsichtbare Mächte. Alles, was irgendeinen Namen hat, was hier gegen dich sein kann. Weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch die Vergangenheit, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes. Weder etwas aus dem Himmel noch aus der Hölle, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung. In der ganzen Schöpfung, ohne Schöpfung gibt es nichts. Uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus. Oder Luther sagt, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, die uns gegeben ist. Amen. Also aus Gottes Sicht kann uns nichts mehr trennen von Christus. Außer wir lassen es zu, außer wir driften ab, außer wir treffen Entscheidungen, wo uns von diesem Ziel mit Christus abdriften lässt, wegdriften lässt. Und da gibt es ganz viele Punkte, die das sein könnten, aber wir brennen. Wir brennen für Christus. Du auch? Heute gibt's Essen. Wir kommen zum Schluss. Papa, ich bete, dass dieses Wort in den Herzen ganz fest wird. Und dass du unseren Glauben baust. Du bist der Anfänger und der Vollender. Und das gibt mir so viel Mut und Trost, dass du das, was du angefangen hast, auch vollenden wirst. Und gerade in mir. Dass du den Glauben, den du in mir angefangen hast, auch vollenden wirst. Herr, wir leben in einer Zeit, wo das Böse immer mehr zunimmt, wo der Feind immer mehr Gesetze macht gegen uns, gegen den Glauben, wo die Wissenschaft, die Schule, die Bildung, alles gegen die Schöpfung ist, alles gegen den Glauben, alles gegen die Bibel. Und wo immer mehr Kräfte und Mächte an die Macht kommen, an die menschliche, staatliche Macht kommen, die gegen alles sind, was göttlich ist, gegen alles, was Christus heißt. Vater, und gerade aus diesem Grund bete ich, dass du in uns immer stärker wirst, dass wir stehen können und das Feld behalten am bösen Tag, dass wir nicht zurückweichen. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen, sondern zu denen, die stehen bleiben und die Seele retten. Vater, und ich bete, dass unser Glaube so stark ist, dass uns nichts mehr umwirft. Und dass der Alltag und all seine kleinen Dinge, die uns jeden Tag beschäftigen, ablenken, uns die Zeit rauben, uns die Freude rauben, uns die Vernunft rauben, dass das aufhört und dass Christus Jesus, der Anfänger und Vollender in unserem Glauben, in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserer Seele, in unserem Fleisch immer mehr Raum gewinnt. Und wir sagen können, Herzelein, halt die Schnauze, Seele, halt die Schnauze, Fleisch unter meine Füße, denn du willst nicht, was Gott willst. Wir haben letzte Woche gelernt, dass das Fleisch gegen Gott ist, in Galater 5. Dass das Fleisch keine Entscheidung trifft, die göttlich ist, sondern nur gegen Gott. Und darum wollen wir nicht mehr im Fleisch leben, sondern aus dem Geist und herrschen im Geist an Christi statt. Papa, und danke, du gibst das Wollen und das Vollbringen. Danke, dass du das in uns machst und dass das in uns immer stärker wird. Halleluja. In Jesu wunderbarem Namen. Amen.